Ja, hallo und herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen
zu einer neuen Ausgabe unseres Männerkompass. Q und ich, wir lernen mehr und mehr Superspontanität. Wir machen uns im Vorfeld Gedanken über unseren Output, über unsere Themen, über das, was wir reden wollen, wo wir den Bezug zum Mannsein sehen und haben da eine Riesen, oder was heißt Riesen? Wir haben ein Board, wo wir alles sammeln. Und heute haben wir eins aufgeschnappt, an dem sind wir so ein bisschen hängen geblieben. Und das ist das Thema Archetypen. Oder, wie hast du es genannt? Der Bezug zur Religion?
Nee, habe ich nie gesagt. Nee? Nee, sondern ich hab gefragt, was haben die Archetypen mit Männern zu tun? Na? Und dann habe ich gesagt, gut ist, sich das auch anzugucken, wo das herkommt.
Historie?
Ne?
Gucken wir uns an.
Denn,
was noch? Dann habe ich gesagt, weil wie kann man es nutzen im Alltag? Also wie, da könnte ich einen Erfahrungsbericht geben.
Ne, ja, also weil beispielsweise ist du ja auch in gewissen Kontexten auch aktiv einsetzt als Modell.
Mhm.
Ne? Beispielsweise, ja. Und es hat sich seitdem das Jung sozusagen eher ausgepackt hat, weil er in der Psychoanalyse eine andere Position vertrat als sein Kollege oder sein, ja, also seit dieser Zeit. Und ich habe nachgeschaut, bei Jung ist es das Selbst, der Schatten, Anima und Animus, die Persona, der weise, alte, / große Mutter, das Kind, der Held und der Trickster. Und diese neun werden zu den, also laut Jung, zu den Kernarchetypen zitiert. Sind aber eine spätere, vereinfachte Zusammenstellung durch Jung Interpreten. Das ist also nicht seine eigene offizielle Liste.
Geht zurück zu, also es geht historisch, gehen die Archetypen zurück auf C.G. Jung. Um das nochmal ein bisschen für unsere Zuhörenden konkreter zu machen. Du hast es so im Nebensatz fallen lassen. Und der hat ursprünglich mal Archetypen definiert. Er hat sich auch differenziert dadurch von seinen Kollegen, indem er gesagt hat, wir haben in unserer Psyche, in unserer Seele bestimmte Anteile, die zurückzuführen sind, beziehungsweise sich bilden als eine Art, die immer gleich, also eine gewisse, wir haben alle bestimmte gleiche Anteile, die auf was Ursprüngliches zurückgehen, auf ursprünglich differenzierbare Bilder, Mannseinsbilder.
Naja, er hat, nimm Mann.
Stimmt, er hat recht. Ja.
Und
ich hab's jetzt schon im
Kontext. Irgendwie scheint er das 1919, dieses Konzept, also Hypothese aufgestellt, eine Theorie des kollektiven Unbewussten.
Mhm.
Ja, also es ist, also eine Schicht der Psyche, die er von Freuds persönlichem Unbewussten abgrenzte. Aber es ist ein Teil der Psychoanalyse.
Mhm.
Da kommt sozusagen her, genau. aus Freuds eigener Forschung an sich selber. Weil er hat das aufgrund der Selbstanalyse hat er diese Theorie aufgestellt. Ja. So, und ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt roundabout 30 Jahre her, knapp 30 Jahre, dass eine Bekannte von mir, aus weiter Ferne, ursprünglich Cherokee Native aus USA, mir sagte, in ihrem wunderbaren, mit wunderbaren Akzent, Es sind die Archetypen, ich sage es dir. Und ich guckte sie so an und dachte mir, verdammt nochmal, was sind die Archetypen? Und dann schwappte mir irgendwie aus ihrer Hand ein Buch entgegen, was ich heute noch im Regal stehen habe, von Carl Gustav Jung, wo es um den Menschen und seine Mythen und Symbole geht. Später kam dann noch über einen anderen Impuls David Campbell, der Heros in 1000 Gestalten, welches auch hier im Regal steht, in der Bibliothek. Ja, und soweit ich das jetzt herausgelesen habe, ist es so, dass das beeinflusst wurde Jung Mythologie und Religionswissenschaft seinerzeit, Platons Ideenlehre und seiner eigenen klinischen Arbeit mit Träumen und Psychosen und in denen er wiederkehrende Symbolmuster erkannte. Ja, darauf bezieht sich.
Also es kommt ein bisschen, also es ist eine Mischung aus Mythologie und Religion, ja. Ich selbst habe auch ein paar Bücher zu Hause im Regal, aber weil wir so spontan sind, habe ich die jetzt gar nicht mit. Wir liefern die aber als Empfehlung nach in die Shownotes rein, so die Bücher, über die wir hier jetzt so ein bisschen gesprochen oder sprechen, auf die wir uns beziehen. Es kommt also quasi Anfang des 20. Jahrhunderts erstmal so ein bisschen auf, obwohl man auch historisch sagen kann, da ein schöner Impuls mit dem Es sind die Archetypen, dass ich in meiner Beschäftigung mit dem Thema festgestellt habe, dass es da noch eben diese viel älteren Zugänge gibt zur Mythologie, zu diesen archetypischen Vorstellungen von wie ist ein, sag ich mal, ein König oder ein Anführer, ja, wie ist einer, der kämpft, ein Kämpfer, ein Krieger, ja, wie ist einer, der so und so sich, das geht ja zurück auf die Natives, das geht also viel, viel weiter zurück, dass sich diese Urvölker schon mit diesem Verständnis oder mit diesen Fragen beschäftigt haben, welche Anteile, wen haben wir im Stamm, sage ich mal, in der Gruppe, wer steht für was, wer erfüllt welche Rolle. Und dann wurde es eben später über die Jahrhunderte in die Wissenschaft gebracht und versucht nochmal ein bisschen einzuordnen, wie das, was das mit der Psyche macht, was das mit dem Unterbewusstsein oder dem Unbewussten zu tun hat. Wie man es analysieren kann, wenn zum Beispiel jemand ständig kämpft gegen alle, immer den das Challenge, immer den Wettbewerb, immer den Wettkampf haben will und sich gar nicht mal entspannen kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen.
Okay, ja. Und du, wie setzt du das ein und wie sind deine Erfahrungen damit?
Also ich habe das während des Studiums damals, Anfang der 2000er, als ich Psychologie studiert habe, ist mir das auch in die Hände gekommen. Und ich habe mich ja auch mit allen möglichen anderen mythologischen Schulen, Klassen und Religionen beschäftigt und ausprobiert.
Ja.
Ich nehme für mich in Anspruch, relativ freigeistig zu sein, was so die geistigen Schulen angeht. Und da habe ich also auch schamanische Methoden ausprobiert und da ist zum Beispiel eine Schwitzhütte, ja, da ist mir das sehr, sehr konkret begegnet in Österreich damals, wie sich das anfühlt, wenn man sozusagen mal bewusst darauf achtet, man geht so bewusst mit einem Thema schwanger, sage ich mal in Anführungszeichen, in diese Hütte rein, man fühlt mal rein, wie fühle ich mich als König oder wie fühle ich mich, wenn ich hier der bin, der mit den Geistern spricht, der Priester, der Schamane, wie fühle ich mich da, was kommen mir da für Bilder, was kommen mir da für Eindrücke, für Impressionen. Und diese Erfahrungen waren so interessant, es begegnete mir dann später in der systemischen Ausbildung als die Arbeit mit dem inneren Team. Und da ist für mich der Nutzen und die Verknüpfung in die Praxis, dass ich also heute, wenn ich mit Menschen arbeite, Menschen sage ich jetzt mal absichtlich, obwohl es ja oft Geschäftsführer sind, aber selbst die nur haben einen Nutzen davon, wenn sie sich mit dem inneren Team beschäftigen und der Frage, wie rebellisch ist mein inneres Kind? Oder wer geht unheilige Allianzen ein? Das innere Kind und der Krieger tun sich zusammen und rebellieren im Königreich, sage ich mal, um das als Bild zu besprechen. Und dann erlebe ich, dass es für die Geschäftsführer häufig greifbarer wird, welche Schwierigkeiten haben sie im Unternehmen und welche davon gehen auf sie selbst zurück? Wo ist ihre eigene Dynamik? Ursächlich für bestimmte atmosphärische Zustände im Unternehmen.
Ja, gut.
Na, also, dass wenn alle irgendwie in so einem Challenge-Modus sind, dann hat das der Unternehmer meistens selbst impliziert. Ich meine jetzt nicht konstruktiv, sondern eher destruktiv, negativ, dass man sich so gegenseitig in die Pfanne haut, auf Deutsch gesagt. Dann hat das häufig mit der Führungsebene zu tun, mit der Unternehmenskultur, mit der Atmosphäre.
Ja.
Und da geht das hin zurück, da könnte man einen Nutzen festmachen.
Ist es so, dann scheinen diese starken Bilder, also diese starke auch Visualisierung, die ich dazu innerlich erstellen kann, scheinen erstmal einen guten Zugang zu liefern und sind, wenn ich das jetzt richtig, also meine Hypothese wäre jetzt, sie liefern einen relativ schnell zu erfassenden, unkomplizierten Zugang zu dem Thema, was dann du auch beschrieben hast, auch als inneres Team.
Ja.
Wobei ich ja das innere Team in meinem Verstehen, vielleicht verstehe ich es aber auch nicht richtig, aber in meinem Verstehen besteht ja das innere Team aus mehreren Teilen.
Ja.
Beim inneren Team, da hast du mir zwar schon mal widersprochen, weil du gesagt hast, nee, stimmt so, im inneren Team gibt's ein inneres Kind, aber so wie ich inneres Team kennengelernt habe, da gibt's kein inneres Kind. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, weil das vielleicht schon wieder zu therapeutisch wird. Aber ist der Zugang in der Form, sage ich mal, im Coaching-Kontext, ist es ein schneller Zugang, weil ich relativ schnell an dieses Bild andocken kann. Ne? Also beim Magier, da habe ich so einen Gandalf vor mir, beim König habe ich, was weiß ich für einen König, ne? Okay.
Ja, stimme ich dir zu.
Dann einfacher das Zugang, ist ein schneller, einfacher, unkomplizierter Zugang. Also das
in der
ist,
Arbeit mit Persönlichkeitsentwicklung.
In der Tat, wobei ich beim Archetypenmodell noch nicht ganz genau verstehe, ist es so, dass ich aus einem dieser Archetypen bestehe, sondern, jetzt haben wir das innere Team, beim inneren Team habe ich mehrere Beteiligte, innere Beteiligte, ne?
Ja.
Und ich habe sogar im inneren Team eine Bühne, auf der das alles stattfinden kann. Und ich kann sogar vor der Bühne stehen und von unten zuschauen, zum Beispiel.
Ja.
Ne? So. Und wie ist das bei dieser Archetypenarbeit? Bin ich immer nur der Magier? Bin ich immer nur der König oder die Schamanin oder bin ich die Hüterin oder die Königin?
Ja.
Was bin ich?
Ja, das finde ich eine gute Frage. Wie arbeite ich damit? Oder wie kann man damit arbeiten? Und ich vertrete an der Stelle ein bisschen dieses Bild von, das kommt, glaube ich, aus der Medizin, von den Ärzten. Ja, wer heilt, hat Recht, im Dienste des Menschen zu arbeiten, mit dem Ziel, ihn zu heilen, in Anführungszeichen, ihn glücklicher zu machen, ihn zu unterstützen, sich sinnvoll zu fühlen in seinem Leben, seinen Lebenssinn und all diese Themen, ne, dass er die findet. Und von daher sind auch diese Archetypenschulen, die sind sehr breit geworden, also haben sich sehr viele Menschen sehr breit damit beschäftigt, ganz unterschiedliche Formen entwickelt und dieses innere Team auch, also das, was du angesprochen hast, aus dem systemischen Arbeiten, aus dem systemischen Coaching, aus der systemischen Persönlichkeitsentwicklung, dass da eben sagt, ich habe verschiedene Anteile und jetzt kann man eben auch verschiedene Schulen verfolgen und sich auswählen und sagen, ja, welche passt denn am besten zu mir? Ist es die sehr strikt, sehr konsequent, sehr hart, mit harten Grenzen sagt, nö, das sind nur die und die da drin und die musst du jetzt irgendwie in dir fühlen oder suchen oder finden und mit denen musst du arbeiten? Oder, und das ist eher das, was ich mache in der Praxis, ich überlasse das dem Klienten, ich überlasse das dem anderen, ihn zu fragen, wie fühlt sich das denn an für dich? Was nimmst du denn wahr, wenn du so reinguckst, wenn du abends im Bett liegst, vorm Einschlafen oder morgens wach wirst oder du hast Urlaub oder bei der Arbeit gar, was fühlst du denn da? Wie fühlt sich das? Ich stelle vielleicht so eine Palette vor, ne? Also man sagt zum Beispiel, es gäbe einen König, es gäbe einen Krieger und es könnte beim Schaman zum Beispiel oder beim, das finde ich so spannend, weil der heißt, in vielen Kulturen heißt der anders. Der Schamane, der Priester, der Heilige, der Magier, das sind sozusagen immer, es ist immer derselbe Archetyp, aber der kann ganz, ganz viele Bezeichnungen haben. Mhm. Und wie der jetzt konkret heißt, überlasse ich der anderen Person. Ob das jetzt, wie du gesagt hast, ein Gandalf ist, ja, der da so mit in Grau mit seinem Zauberhut kommt, wie ein Zauberer, ne? Das wäre also auch jemand, der aus dem Nichts etwas erschafft, der mit dem Nichts kommuniziert, der mit den Geistern spricht, der deine Seele heilen kann, weil er die Absolution gibt. Ja, das sind alles diese Funktionen, die dieser einen Rolle zukommen können. Und dann kann die Person, mit der ich arbeite oder die sich diesem Thema beschäftigen will, für sich selbst definieren, wie viele Mitglieder hat denn mein inneres Team? Und dafür ist es, wie du so schön gesagt hast, gut, wenn ich denen eine Bühne gebe, wenn ich denen einen Raum gebe, vielleicht sind die auch in einem Schloss, je nachdem, wie ich das empfinde, vielleicht sind die auch im Wald, vielleicht sind die auch in einem, keine Ahnung, himmlischen Königreich, aber die sind alle irgendwie auf einer Art Bild, zu dem ich eine gewisse Distanz habe. Das heißt, so ähnlich wie beim Aufstellen, bei der Aufstellungsarbeit, wie bei der Arbeit mit Systemen, die ich von draußen anschaue, also wenn ich zum Beispiel mein Familiensystem aufstelle, ja, da stehen stellvertretend meine Eltern, meine Großeltern zum Beispiel, ich persönlich, meine Geschwister und so, die stelle ich da alles stellvertretend hin. Das kann ich mit Menschen machen, das kann ich mit Figuren machen. Und dann stelle ich die zueinander und schaue, wer steht bei wem näher und so weiter. Also dieses systemische Arbeiten, um das abzukürzen, gibt mir eine Vogelperspektive, gibt mir den Raum, von außen auf ein System zu schauen, das mich selbst betrifft, also in dem ich selbst Teil bin. Hm. Ich bin ja involviert in diesem System.
Wenn es ein systemischer Blick ist, dann ist es aus meiner Sicht eher so, dass ja dieses System, weil es ist ein Blick auf Menschen, dann verändert sich ja dieses System. Ja. Das ist also mein Blick Wochen später oder der Blick von innen kann ein anderer sein. Verändert sich das dann? Also verändern sich die Personen auf der Bühne? Oder gibt es vielleicht auch mal einen Player oder mehrere, für die es noch gar keine Bezeichnung gibt, weil die weder ein König sind, noch ein Magier? Oder weil vielleicht auch die Person sagt, und jetzt, das sind jetzt schon wieder zu viele Fragen, die hebe ich mir noch auf, die Frage, die ich da noch habe. Es war jetzt, okay, es lag ja auch, das waren zwei Fragen.
Ja, gutes. Ja. Also, es ist natürlich etwas, was ich von innen empfinde. Ne? Du hast gesagt, dieses ist es von innen empfindbar. Ja, es geht darum, es geht sogar darum, es geht um das, was du oder ich von innen empfinden. Wie fühlt sich das in mir an? Und da kann es durchaus sein, wenn ich anfange, mich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen, dass ich erstmal noch gar keine Bezeichnung habe für die Figuren. Oder dass ich sage, kann ich gar nicht einordnen. Da ist irgendwie so eine Energie. Vielleicht hilft mir das dann, wenn ich mal lese, das könnte auch der Liebhaber sein, zum Beispiel als Rolle, ja, der andere lieb hat, der sozusagen dessen einzige Bestimmung es ist, andere lieb zu haben, egal in welcher Form. Oder eben der Clown. In manchen Religionen heißt der Narr. In manchen Religionen heißt der
Trickster.
Der Trickster, genau. Manchmal heißt er auch Nasruddin. Also ist der erleuchtete Verrückte, ja, zum Beispiel. Oder ist es der Meister? Und so kann ich mir sozusagen von innen die arbeiten, die in meinem Team mitspielen, also die irgendwie eine Rolle spielen, die ich wahrnehme, die irgendwie mein tägliches Verhalten beeinflussen. Kann ich mir angucken. Und durch diese äußere Reflexion kriege ich also A, ein Bild davon, wer spielt alles mit in meinem Team und wer nicht, wer sitzt auf der Ersatzbank, sage ich mal, und spielt keine Rolle. Und damit komme ich zum Thema Veränderung. Es ist tatsächlich auch ein Tool, wo ich, sagen wir mal, wenn ich Persönlichkeitsarbeit leisten will, sehr, sehr konkret arbeiten kann, zu sagen, A, ich beobachte erstmal, wer ist da in meinem Team? B, wie sind die zueinander? Ist da, was ich vorhin gesagt habe, dieses Beispiel von einem Klienten, das innere Kind tut sich mit dem Krieger zusammen und die tyrannisieren den Rest. Und der König kommt gar nicht zu Wort. Wie ist die Situation? Wie fühlt sich das an? Und wie hätte ich gerne, dass es sich anfühlt jetzt von innen? Ne? Was würde mir Frieden geben? Was würde mir helfen, glücklicher zu sein? Was müsste da passieren? Sollte da vielleicht, erkenne ich dann, es wäre besser, wenn der König führt und sagt, hey Krieger, hör mal auf hier mit dem Kind den Quatsch zu machen. Okay. Na, und Kind, hier ist deine Spielwiese und so. Also wenn der so, und dann kann ich ein Zielbild entwickeln, an dem ich arbeiten kann und dann sagen kann, okay, wo im Alltag nehme ich denn wahr, dass das Kind und der Krieger wieder ihren Schabernack treiben? Oder der Narr, der da irgendwie alle foppt. und nirgends ernsthaft
was ja
arbeitet.
In der nordischen Mythologie der Loki ist.
Ne? Ja, zum Beispiel, da hast du wieder Loki so eine Parallele. Ne? Das ist auch im Grunde sind diese Götterbilder auch Archetypen, weil die gibt's ja nicht. Die haben wir uns ausgedacht. Die passieren auch alle nur in unserem Kopf oder in den Geschichten, die wir uns erzählen. Deswegen ist da die Parallele zwischen Mythologie und Religion.
Ja, es gibt also die Frage, die mir kommt, ist, was ist, wenn jemand sagt, ich finde mich da überhaupt gar nicht wieder. Ich will gar kein König sein. Ich will auch kein, ich will auch kein Beschützer sein. Ich will auch kein Held sein. Ich will auch kein Rebell sein. Das ist mir alles zu buh.
Ja. Dann würde ich fragen, was würdest du denn gerne sein?
Okay. Ja. Das ist also dein Coaching-Modell. Das ist sehr adaptiv. Also du baust es um den Klienten herum und sagst als Frage auch, mit was gehst du in Resonanz?
Ja.
Wo siehst du dich?
Ja,
wo
radikal findest du dich? Zum Nutzen des Gegenübers. Also da bin ich tatsächlich
also
sehr konsequent.
An der Stelle sozusagen, ich bin wieder bei diesem Begriff spirituell eklektisch, aber
ja, es
hat natürlich klar, das wäre ja, ne, ich fahre mit dem Tieflader vor, da ist ein riesen schwarzer Container und sag, pass mal auf, da ist alles drin für dich. Und aber was alles außerhalb von dem Container ist, entspricht nicht der Wahrheit. Ne? Während du kommst mit so einer Art großen, ich habe so ein großes Bild von so einem, wie so ein, also du kommst auf einer Harley und an der sind ein Haufen Luftballons dran. So, dann steigst du ab.
Und dann?
Da ist jetzt auch keine schwarze Kombi an, wie Ares, der Kriegsgott bei Percy Jackson,
diesen
Hollywood-Dingern da. Ja. Sondern du hast Shorts an, eine Lederjacke, Gummistiefel und einen bunten DDR-Helm, der selber verziert wurde, damit ein bisschen cooler aussieht.
Okay.
Und dann hast du eine orange gerenderte Sonnenbrille, steigst ab und sagst, hey, wie sieht das hier aus so?
Was ist hier so los?
Was ist hier so los?
Wie sieht es in deiner Welt aus? Ja, genau, das
interessiert
mich.
König oder? Nein, kein König!
Um Gottes Willen, niemals.
Ja, oder bist du vielleicht eine Göttin?
Ja.
Nein, damit kann ich mich nicht identifizieren, das lehne ich
richtig
ab.
Richtig, ja.
Na dann, hey, schauen wir mal, was für Luftballon. Na, hast du vielleicht auch Eis dabei? Aber natürlich, guck mal hinten, die Gepäcktasche habe ich jetzt damit gefahren. Also
aber
vielleicht.
Ein witziges Bild, das du da zeichnest. Ne? Aber es geht, ja, letztlich tatsächlich geht's in meiner, da sind wir wieder bei der Formulierung, in meiner Welt.
In deiner Welt.
Geht's, da machen wir auch nochmal was dazu. Aber für mich geht's darum, den anderen zu unterstützen, den anderen abzuholen. Also das Bild passt, ich komme vorbei, ich hole dich ab mit dem Moped und egal wie das aussieht, wie ich da absteige, gucke ich erstmal, hi, da bin ich.
Ja.
Wie geht's dir, wo wollen wir hin? So, also ich komme erstmal dahin, wo du bist und dann gucken wir mal, wie ist es denn da und wo willst du denn eigentlich hin und was macht's dir schwer? Also was macht's dir vielleicht unmöglich oder was brauchst du, um da hinzukommen? Und dann arbeiten wir sozusagen die Methodik aus, also erstmal die Zielstellung, wo will ich denn eigentlich hin? Wo bin ich jetzt? Wo will ich hin?
Ja.
Und was sind die Dinge, die Fallstricke sind oder was muss aus dem Weg geräumt werden und so? Und da war ja jetzt das Bild mit dem Archetypen ein guter Aufhänger, zu sagen, das kann sein, dass wir über Archetypen reden. Ne? Und wenn wir das tun, dann tun wir das eben, haben wir uns angeguckt.
Ja.
Wo kommt das her, historisch, auf wen geht das zurück? Und ich finde die Formulierung des spirituellen Neglektikers, da finde ich mich insofern wieder, als dass ich die Freiheit habe, aus diesen ganzen Schulen, aus diesen ganzen mythologischen Richtungen und Religionen mir das rauszugreifen, was wirklich dem Menschen dient. Diesem Tempel, in dem wir unsere Seele wohnt, was diesem komischen Wesen irgendwie dienlich ist, es glücklicher macht und hilft. Und damit meine ich nicht nur den oberflächlichen Genuss, sondern eben auch tiefer reinzuschauen und zu sagen, was erfüllt dich denn wirklich?
Ne?
Und da finde ich das die Archetypenbild schon oder die Arbeit mit Archetypen schon interessant, weil es sich über die Jahre auch gezeigt hat, dass da viele, viele Menschen einen leichten Zugang finden. Wie du gesagt hast, einen leichten, schnellen, unkomplizierten Zugang.
Ja.
Auch irgendwie undogmatisch.
Ja. Und sie war ja, es war ja auch ein sehr starkes Andocken beim Marketing, weil das war mir auch nicht ganz so klar. Das habe ich erst beim Nachforschen herausbekommen, dass das also dass Marketingleute sehr darauf abfuhren, weil sie, um mal beim Bild der Harley Davidson zu bleiben, gesagt haben, welcher Typ ist denn der, der auf die Harley Davidson abfährt? Ne?
Genau.
Wie spreche ich denn an? Also welchen Avatar baue ich um den Typ Harley Davidson? Und
das sind auch Archetypen, die da angesprochen werden.
Da werden so Archetypen angesprochen.
Ne? So Helden, du hast vorhin gesagt, ich will kein Held sein. Ne? Also der Held ist auch jemand, der, also auch ein Archetypus, der fällt vielleicht mit in den Krieger rein. Ne? Also der Held, der quasi gegen alles kämpft und oder was heißt gegen alles, der in die Schlacht, also für seine Werte kämpft. Ne? Im wohlmeinenden, positiven Sinne steht dir für Werte.
Weil es gibt, also in dieser modernen Form gibt es den Rebell oder die Rebellen. Ne? Mhm. Das ist was anderes als der Held. Und es gibt auch den Fürsorglichen, die Fürsorgerin. Ne? Also es lohnt sich nochmal, diese modernen Bilder anzuschauen. Wobei, ich finde, es kommt immer darauf an, was man halt machen will. Ne? Es ist sozusagen, und je so, weil es ist was anderes, wenn ich jemanden zielgerichtet coache, wie wenn die Person mit einem beraterischen beziehungsweise schon auch therapeutischen Thema kommt, dann bin ich skeptisch, ob es dann weiterhilft, weil dann wäre es mir schon einerseits zu diffus und dann gibt es ja auch,
vielleicht.
Und ich finde die Kritik nur unberechtigt, einerseits von denen aus der Betrachtung heraus, also aus der Perspektive, wenn ich mir das vom Machtgefüge angucke, dann gibt es aus der Perspektive heraus, also wenn ich es machtkritisch angucke, gibt es natürlich auch von da Kritik, die sagen, nee, das ist ein Modell, was auch gerade, da ist auch die Kritik an Jung, dass es aus seiner Sicht, also aus seinem Space heraus zu patriarchal war, dieser Ansatz. Aber das ist natürlich auch irgendwie, ja, auch der Zeit, dem Zeitkontext geschuldet. Ne?
Das heißt, was heißt machtkritisch? Also was meinst du mit machtkritisch?
Nee, es gibt die Kritik, dass das Modell zu wenig Facetten hat und dass es zu wenig beachtet, dass wir in unserer Persönlichkeit wenn wir dieses Konstrukt verwenden, zu sehr auf Wirkmechanismen gucken, die in Wirklichkeit aus einer Sicht kommen, also aus dem hierarchischen System von oben nach unten, ne? Also an der Spitze steht der König, dann kommen die anderen und andere Anteile, die werden gar nicht mit beachtet, die werden nicht mit gesehen.
Das ist die Kritik sozusagen.
Das ist ein kritischer Ansatz. Ich weiß es auch von anderen, die eben zum Beispiel das, was ich vorhin schon sagte, sagen, also jetzt mal Entschuldigung, ne? Also ich gehe in eine Männergruppe und dort ist so sozusagen der Archetypenblob, sage ich mal, ne? Da wird damit gearbeitet. Also ohne den Mann zu fragen, magst du das? Findest du dich darin wieder? Ne? Sondern es wird so vorausgesetzt. Ne? Also wir arbeiten schamanisch, wir arbeiten so und dann gibt es aber Männer, die sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde mich da überhaupt nicht wieder.
Ja. Warum gehen diese Männer dann in diese Gruppe? Sie könnten die Gruppe verlassen oder sagen, ich gehe da nicht hin, weil das sind die Schamanenspinner.
Also ja, wenn du jetzt mit am Feuer sitzt, ne, und sagst, ich habe Deutschland drüber Männergruppe, herzliche Einladung, wir treffen uns immer dann und dann.
Okay.
Da steht dann nicht drüber Archetypen Männergruppe, sondern Männerarbeit.
Schamanische Männergruppe steht auch nicht da. Okay.
Natürlich gibt es so ein paar visuelle Codes vielleicht, die man identifizieren müsste, aber selbst das braucht ja Übung, das herauszufinden. Ne?
Ja. Spannend. Ja. Darf ich ein bisschen Bezug nehmen zu dem, was du gesagt hast?
Ja, wir beide nehmen irgendwie oft aufeinander Bezug. Ne?
Ach so, ich brauche ja nicht fragen, verdammt, ich hab's verstanden. Ja, pass auf, ich habe folgenden Bezug. Held versus Rebell ist mir hängen geblieben, so, ne? Dieses, es wird unterschieden zwischen dem Held und dem Rebell, irgendwie so war deine Formulierung. Und in meinem Verständnis gibt es diese Unterscheidung, also diese Trennung gar nicht. Das könnte eine Person sein, es kann aber auch, können auch zwei Figuren sein. Ja. Also wenn das für dich so ist, oder ne, dann ist das für dich so, dann ist es deine Wahrheit. Ne? Oder die Wahrheit des anderen jetzt, um das nicht bei dir abzustellen. Das wollte ich gerne sagen. Und dann hast du gesagt, in der modernen Arbeit damit oder in den modernen Rollenbildern ist die, also diese Formulierung modern, impliziert, dass es zeitgemäß ist, dass das sozusagen aktuell ist, dass das jetzt so ist. Und demgegenüber steht ja das Alte, das Unmoderne, das Tradierte, das sozusagen Wertlose. Da wollte ich nochmal so ein bisschen hinweisen, zu sagen, Vorsicht, das Moderne, und das hast du selber schön auch gesagt, kann auch eine Falle sein, wenn dann in so einer Gruppe das oben drüber geschrieben wird, hier moderne Männerarbeit oder so. Ne? Wenn das zum Dogma wird, immer dann lege ich ein Veto ein und sag so, na, so soll das irgendwie nicht sein, weil das soll ja uns dienen und nicht quasi umgekehrt.
Ja. Dann
aber lass mich noch einen Punkt machen und dann habe ich eine Frage an dich. Du hast gesagt, hier König, ne, machtkritische, hierarchische Strukturen und so, oder erst kommt der König und dann so weiter. Auch das kann ja in deiner Welt oder in der Welt des anderen anders sein. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt also rein hypothetisch, ja, wir würden miteinander arbeiten und ich frage dich, wer so in deinem Team alles da ist und wer, ne, so, und du sagst, bei mir gibt's keine Hierarchie.
Ja.
In meinem Königreich, ich nehme den Griff jetzt einfach mal, oder in meiner Welt, um das wieder zu nehmen, gibt's einen runden Tisch, da sitzen alle dran und der sich König nennt, ist eine Königin und hat ein wunderschönes Kleid an und die ist bei mir die Bestimmerin. Und dann gibt's einen Krieger, aber die Königin hat das Sagen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es könnte ja auch eine ganz andere, ich will darauf hinaus, dass auch für weibliche Personen dieses Bild oder für gemischt oder was auch immer dieses Bild benutzbar ist, zu sagen, bei mir tragen alle Rüschen oder keine Ahnung, bei mir sind alles irgendwie Kinderfiguren, aber der eine spielt Cowboy und der andere ist ein Indianer. Wie auch immer, ja, so, oder ein, was auch immer geartet, jetzt wegen des Begriffs. Und die Frage, die ich an dich hatte, war, Berater und Therapeut, kannst du dann sagen, was du damit meinst oder was der Unterschied ist für dich? Weil ich habe diese, das sind diese drei Rollen, ne, wenn ich als Coach unterwegs bin oder als Wegbegleiter. Wer bin ich als Berater und wer bin ich als Therapeut, wenn ich mit diesen, oder spielt es keine Rolle jetzt, mit diesen Archetypen arbeite? Du hast da ja so ein, ich habe zumindest einen Vorwurf gehört, in Richtung Berater oder Therapeuten, die mit diesen Archetypen arbeiten. Und,
nee,
oder habe ich das falsch verstanden?
Sorry. Okay. Dann habe ich mich falsch irgendwie, ne? Und genauso wie ich mich da falsch ausgedrückt habe, wenn das so rüberkommt, dass ich meine, dass wenn etwas modern versus alt, ne, also wenn es alt ist, das ist dann, du hast da vorhin so was ganz Mächtiges genutzt, so ein Wort, ich weiß es gar nicht mehr, also wie wertlos oder so. Nee, nee.
Warte.
Nee, ich halte diese alten Geschichten von Natives überhaupt nicht für irgendwie irgendwie schlecht oder so, oder nö. Es ist immer die Frage, wie ich den Hammer einsetze, ne? Ja, und bin ich Dachdecker, Klempner oder bin ich im Tiefbau und lege gerade die Rohrleitungen, ne, oder so, ja. Ich habe wahrscheinlich im Werkzeugkasten immer einen Hammer dabei, werde ihn aber zu ähnlichen Dingen einsetzen, aber auch unterschiedlich. Und da bin ich an sich bei dieser Therapeutengeschichte. Kann sein, dass der Tiefbauer sagt, ja, weiß ich nicht, den Hammer, den nehme ich bloß einmal im halben Jahr. Ne? Während der Dachdecker sagt, du, brauchen wir jeden dritten Tag. Da ist ja vorne auch noch hier das Dings dran, wo wir entnageln können.
Du denkst an den Zimmermannshammer.
Oder an den Zimmermannshammer, ne?
Nicht an den Vorschlaghammer.
Nee, an den Vorschlaghammer. Ne? Da sind wir ja auch dabei. Es gibt ja auch unterschiedliche Hammer. Also es gibt ja irre viel verschiedene Hammer. Ja, ne? Es gibt ja kleine Hammer mit Gummi, große Hammer mit Gummi. Es gibt den Vorschlaghammer. Ne? Und da sind wir so bei so einem Methodending. Und je nachdem, was ist mein Job? Ne? Bin ich Coach? Ist es was anderes, wie wenn ich Psychotherapeut bin? Psychotherapeutin? Wenn ich andere Personen berate, die mit einem Thema kommen und sagen, ich habe hier das, ich komme da nicht weiter, kannst du mich da beraten? Dann ist das eine andere Arbeit, wie wenn ein ganz klarer Coaching-Auftrag kommt mit,
ich will
das Ziel XY erreichen,
ja,
weil wir eben meine Führungskultur, ne? Ja.
Was unterscheidet denn für dich, oder was macht denn den Unterschied aus, wenn ich komme und sage, kannst du mich beraten, ich weiß nie weiter, oder ich komme und sage, kannst du mich coachen?
Nee,
gibt's da einen Unterschied für dich?
Da gibt's schon einen Unterschied, weil das, also schon alleine von der Definition her ist es ein Unterschied, weil ich, wenn ich Psychotherapie mache, ja, muss ich eine Ausbildung dafür machen.
Das ist der Dritte?
So und so viele.
Ist der Berater der Psychotherapeut?
Ich hatte ja gesagt, Psychotherapeut, Berater,
ja.
Coach.
Ja.
Ne?
Ja.
Coach ist kein geschützter Begriff. Coach kann jede Person sich nennen. Ne? Ich kann also sofort loscoachen. Während der Berater, das ist je nach Definition, ne? Also Berater kann auch jemand schnell sein, beratende Person. Ja.
Ja.
Und ich kann als Coach beraten, ich kann als Psychotherapeut beraten. Das ist eher das Setting, in dem das stattfindet.
Ich finde das schwierig, das einzuordnen oder das wirklich zu definieren, was diese einzelnen Rollen tun und was sie unterscheidet und wo vielleicht auch eine Grenze ist für den Therapeuten oder für den Coach oder für den Berater. Zu sagen, hier, ne, hier sollte ich jetzt erkennen, meinetwegen, ich habe ein Beratungsmandat. Für mich ist der Berater der Experte, also der weiß, wie es geht. Ne? Also der sagt, guck mal, das willst du, du weißt nicht weiter, wie du da, ja, dann machst du das und das.
Mhm.
Und dann gehst du dahin und dann gebe ich dir sozusagen mit meiner Expertise einen Weg vor, den du gehst. Und dann ergibt, und die Grenze ist für den da, wo er merkt, wo es drum geht, es geht um innere Ressourcen der Person. Also der hat nicht die Ressourcen zum Beispiel. Er kann den Weg nicht so gehen, weil ihm ein Bein fehlt oder weil er, keine Ahnung, er hat jedenfalls nicht die Ressourcen. Und ich muss umswitchen oder ich müsste, um die Person wirklich gut zu ihrem Ziel zu bringen, umswitchen weg von diesem Berater, der da sagt, geh jetzt gefälligst den Weg, weil das ist der Weg.
Ja.
Umswitchen zu einem, na, welche Ressourcen hast du denn noch? Welche Ressource könntest du denn aktivieren, um dahin zu kommen? Was hast du denn noch im Schrank? Hast du noch so eine Prothese? Oder keine Ahnung, ja? Ach guck, dann kannst du die benutzen, könntest du da hinkommen. Und die dritte Grenze aus meiner Sicht ist dann zu merken, ich komme diesen Weg gar nicht vorwärts, weil ich so depressiv bin, weil ich so traurig bin, weil mich irgendwas so sehr daran hindert, den Weg überhaupt zu gehen. Egal, ob du mir den rätst, ob du mir sagst, welche Ressource ich finden könnte. Ich bin so sehr gefangen in durch irgendwas, wo es eine therapeutische Hilfe braucht, die da sagt, lass uns das erstmal angucken, wie so eine Art Ursachenforschung. Warum ist das denn so? Warum bist du denn traurig? Das wäre sozusagen für mich die dritte Rolle, der Therapeut. Also der Berater sagt, dort geht's lang, da, wenn du das willst, dann musst du dort lang. Da brauchst du eine halbe Stunde, bist du am Ziel. Das ist ein bisschen wie, wenn ich nach dem Weg frage, zum Bahnhof. Ja. Dort vorne, hinten, rechts um die Ecke ist der Bahnhof, geh los. Und der zweite ist eben, wie gesagt, du brauchst dafür noch was. Welche Ressource könnte ich nutzen? Guck mal hier, du könntest die Straßenbahn benutzen.
Ja.
Und der dritte sagt, ich komme gar nicht dahin, ich komme weder in die Straßenbahn noch zum Bahnhof. Was ist denn los? So, ich schieb. Ja, Therapeut.
Also eine Erklärung sozusagen aus deiner Welt.
Aus meiner Welt. Aus meiner Sicht,
aus deiner Sicht,
meinem jetzigen Kenntnisstand, nach meiner Kenntnis ist das so.
Ja nach meiner.
Um mal einen befreundeten Podcast zu zitieren. Nach meiner Kenntnis ist das sofort.
Ja. Schön.
Wo ist für dich der Unterschied? Oder willst du was ergänzen?
Ich will
das so
da gar nicht so.
Du machst dich nur lustig.
Aha. An der Stelle. Nee, ich mache mich doch nicht lustig.
Nein, alles gut.
Weil das ist ja ein wichtiger Diskurs.
Wie wollen wir denn den Bogen schließen?
Ich habe an sich eine ganz konkrete Vorstellung davon.
Ja.
Das ist, kannst du mir da nochmal eine Hilfe geben?
eine Hilfe geben zum Kai 8? Wie der Bezug ist zu diesem, wenn man das Kai8-Prinzip.de nachlesen,
ja,
nachgucken, sprich doch mit mir. Ich verstehe, ich habe das Thema mit meiner Frau auch. Ich stecke da manchmal so fest. Also, wer ein bisschen mehr wissen will zum Thema Arbeit mit Archetypen, Kai8-Prinzip, das Kai8-Prinzip speist sich ein bisschen darauf.
Genau.
Ja,
ich möchte nämlich jetzt hier was ganz Bestimmtes machen. Ich möchte jetzt einen kurzen Moment innehalten.
Okay.
Innehalten. Und dann möchte ich etwas ankündigen. Und zwar an der Stelle kommt sozusagen Werbung. Ich möchte gerne Werbung einsprechen für das Kai8-Prinzip von Jörg Adolfs. Denn aus meinem eigenen Erleben und aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die Arbeit mit Jörg wirklich sehr, sehr, sehr ausgezeichnet ist, erweiternd ist. Und ich habe das fast ein ganzes Jahr lang mit Jörg zusammen praktizieren dürfen und wir haben damit gearbeitet und auch sehr starke und kraftvolle Bilder kreiert, die da auch mir weitergeholfen haben. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle für das Kai8-Prinzip von Jörg eine Empfehlung aussprechen. Vor allen Dingen an Personen, die das zutrifft, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, also auch diese Settings, ne, die sich darin wiederfinden und sagen, ich habe hier ein Unternehmen, ich möchte gerne weiterkommen, aber ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle, es passieren mir immer wieder dieselben Fehler, ich werde nicht verstanden, warum machen die nicht so, wie ich will? Ne? Ich sag doch hier ganz klar, wo es lang geht.
Ja.
Ja. Ne? Und das ist etwas, was mir sehr, sehr ein Anliegen ist, diesen Werbeblock hier einzuschieben.
Danke.
Und da wir ja noch keine Werbedinger hier so produzieren, habe ich jetzt so ein Ding reingeschoben.
Ja, das ist quasi spontan und live.
Ja.
Danke dafür.
Und weil ich nicht mehr sicher war bei der Domain, ich konnte es gerade im Moment abrufen.
KI8.de, ohne Lücke, ohne Minus, einfach zusammen, KAI 8 als Zahl und Prinzip.de hinten dran. Steht auch in den Shownotes. Aber vielleicht nochmal zur Korrektur, oder so ein bisschen zum Geraderücken, ne? Das ist also nicht ausschließliche Arbeit mit 8 Archetypen, sondern die fließen da gegebenenfalls mit rein, ne? Das ist eher ein Arbeiten mit 8 Themenschwerpunkten, die sich über die Jahre abgezeichnet haben und die diese, wie hast du es gesagt, spirituelle Neglektik unterstützt, dass ich quasi im Dienste dieser 8 Themenschwerpunkte alles ranziehe, was ich auf meinem Weg aus irgendwelchen Schulen gelernt, gefunden, mitgebracht habe, wenn es dem Wohle, der Zielerreichung des Klienten dient, wird es eingesetzt und diese 8 Themenschwerpunkte, die wirken sich halt aus auf der persönlichen Ebene, die wirken sich aus auf der Teamebene und die wirken sich aus auf der Unternehmenskulturebene. Also das vielleicht abschließend zu den Worten von Q, wenn du da draußen irgendwie ein Thema hast, wo du sagst, vielleicht hat's mit mir selber zu tun, können wir uns die 8 Themen angucken. Wenn du sagst, ich habe im Team ein Thema, da habe ich immer Konflikte oder wenn du feststellst, irgendwie sind die alle intrigant bei mir im Unternehmen, ich überspitze mal, ja, oder die Atmosphäre ist irgendwie nicht gut, dann können wir uns auch angucken, auf welcher dieser Ebenen könnte vielleicht der Ansatz sein. So, jetzt aber zu Ende. Wir haben eigentlich eine Glocke, oder? Wir sollten uns so eine kleine Schale zulegen.
Ja, Schalen haben wir ja einige.
Den Werbeblock einleitet und ausleitet. Machen wir beim nächsten Mal. Danke, ja, für deinen Hinweis.
Danke, Jörg, für deinen schönen Abbinder meiner Werbeeinspielung. Ja.
Ich wollte gern nochmal den Bogen schließen zum Abschluss zu den ursprünglichen Archetypen, die du aufgezählt hattest, mit dem Schatten, mit dem Selbst, mit dem Anima, mit dem Kind, dem Held, Trickster und so. Da haben wir nämlich einen noch nicht mit drin, also die Schattenseite oder 2 Schattenseite und das Tierische, also Anima und Animus. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Na, wie ist das mit der Schattenseite meines Selbst? Wie ist das mit dem Gegenteil des Positiven? Wie ist das Gegenstück zu meiner Passivität? Auch das kann man daran also gut festmachen. Das wollte ich vielleicht so zum Abschluss den Bogen nochmal hin zum Jung ziehen. Sagen, er hatte auch was Schönes hingelegt. Und eins zum Denken vielleicht noch, also so ein Denkimpuls. Wenn wir mal uns einlassen auf dieses Bild mit den Archetypen und dieses Bild, da gibt's jemanden, der hat den Hut auf, sage ich mal, um jetzt nicht König zu sagen oder Königin oder keine Hierarchie, sondern der sitzt mit am Tisch, hat aber irgendwie den Hut auf, sollte so ein bisschen der Koordinator sein, wie der Unternehmer, der das Team, das Unternehmen führt. Ja, das ist ja auch eine Art König. Was ist der Unterschied dann zum wahren Selbst? Das, was Jung auch gesagt hatte als erstes Bild. Was ist das Selbst eigentlich dann? Mhm. Ist das auch ein Archetyp?
Wie,
und da ist unsere Parallele zur Meditation. Ja. Wenn ich sozusagen in das so. Aus dem Nichts herausschaue, da hat das, was du bist, und das lasse ich mal so als Satz vielleicht für dich als Überleiter, das, was du bist, was du wirklich bist, das, was du wirklich bist, hat ganz, ganz viel mit Stille zu tun. Hat ganz viel damit zu tun, dass man es nicht sagen kann. Ist es dann ein Archetyp?
In bester Adolfscher Style, da das Ding wieder gedreht und die Frage an Q gestellt. ich würde mal sagen, beantworte die Frage gern selber. Du warst jetzt gerade so schön noch im, in der Ausführung. Also ich benutze das jetzt mal. Wie stellt sich dir das in deiner Welt dar? Also wie beantwortest du das in deiner Welt? Also heute, vielleicht in zwei Tagen ist es
du
schon
Du willst also meinen
anders.
Raum, ich wollte dir die Bühne jetzt geben, Q, weil ich halte dich ebenfalls für diesen Meister, der Menschen da sehr, sehr gut reinführen kann in diesen Raum, in diesen unsagbaren Raum, in diesen meisterlichen, in sich ruhenden Meisterraum, der diesen Raum erfahrbar machen kann. Aber du willst ihn nicht. Du spielst den Ball zurück.
Ach so.
Dann.
Ja, vielleicht ist es zu shocking, was ich dann sage. Also wenn ich sage, dass dieser Raum vollkommen leer ist.
Schockier doch mal zum Schluss. Das könnte Angst machen.
Das könnte Angst machen, wenn ich sage, der ist so nichts. Der ist gar nichts.
Und ich sage, da ist alles.
Ja. Und dann trifft sich das ja an wunderbarer Stelle.
Alles. Es gab mal eine schöne Fernsehsendung, Alles, Nichts, Oder. Erinnerst du dich?
Nee, ich erinnere mich nicht. Ich bin ein schlechter Fernsehgucker.
Alles, Nichts, Oder. Ich weiß gar nicht, Hugo und Ego Balder hat den gemacht in den 90er, glaube ich, oder 2000, das ist schon ewig her.
Ach, das war Hugo Egon Balder.
Und ich fand den Titel so toll, weil alles nichts oder, könnte man ein Fragezeichen hinten dran machen, war aber keins, alles nichts oder, stand da einfach so. Ne?
Das kann sein, dass er dann später nochmal, ich kenne ja bloß mit ihm so aus den ganz frühen 90ern, Tutti Frutti.
ich denke, du bist ein schlechter Fernsehgucker.
Ja, das war ja immer so skandalös, weil da gab es so eine Eröffnungssequenz.
Über witzig. Das Skandalfernsehen hast du dir erinnert.
Das ist auch bei mir angekommen, ne?
Ja. Ja, also schließen wir ab, vielleicht mit dieser Frage, ne? Ist da nichts? Ist da alles? Kann alles gleichzeitig sein? Und was hat das mit den Archetypen zu tun?
Es ist so cool, dass wir sogar noch die Kurve zu Hugo Egon Balder gekriegt haben.
Nicht schlecht.
Super.
Nicht schlecht. Danke für den coolen Ritt heute. Ja. Hat Spaß gemacht.
Voll.
Und ihr da draußen, ihr kennt das Spiel, ihr wisst Bescheid, Glocke aktivieren, Kommentar schreiben, Frage schicken, wie auch immer, Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf auf eure Rückmeldungen, die immer zahlreicher und deutlich positiv sind. Das gibt uns Mut, das ermutigt uns, dran zu bleiben, weiterzumachen. Auch wenn wir nicht wissen, wo die Reise noch hinführt. Ja. Aber spannend. Vielen Dank. Und du das letzte Wort, Q. Ich sag bis bald.
Ich sag auch bis bald. Und wir freuen uns wirklich, dass ihr uns auf unserer spannenden Reise begleitet und macht es genau, wie Jörg das beschrieben hat, so mit diesem auch liken und dranbleiben und auch uns Rückmeldung geben. Das ist total wertvoll und wichtig für uns. Bis bald. Macht's gut. Ciao.